Wir haben darüber gesprochen, dass es eine einmalige Chance auch gibt für beide Seiten. Wir werden vielleicht die Persönlichkeit im Europaparlament empfangen, die zurzeit für nicht nur für Katholiken, sondern für viele Menschen ein Referenzpunkt ist in der Orientierung in einer Zeit, in der viele Menschen einfach auch desorientiert sind, weil die Welt halt sich auch in dramatischer Schnelligkeit entwickelt, in verschiedene Richtungen, teilweise auch sehr riskante. Da ist der Papst einer, der Mut macht für viele Menschen mit seiner optimistischen Gradlinigkeit. Und auf der anderen Seite trifft der Papst auf ein europäisches Parlament, das an Selbstbewusstsein und Macht gewonnen hat, an Einfluss gewonnen hat und in dem 750 Abgeordnete sitzen, die 507 Millionen Menschen in 28 Staaten repräsentieren. Das heißt, das Auditorium ist auch ein Resonanzboden für hunderte Millionen Menschen. Also ich glaube, dass das schon ein sehr bedeutender Moment sein wird.
Europa ist ja schon auch in der Krise. Jedes Land hat so seine eigenen Probleme. Man hat den Eindruck manchmal, dass einzelne Länder jetzt mehr daran denken, ihre eigenen Schäfchen ins Trockene zu bringen. Jetzt kommt da ein Papst aus Lateinamerika mit einer Botschaft der Solidarität, der Offenheit, einer Kultur der Begegnung. Er spricht auch über eine Wirtschaft, die tötet. Meinen Sie denn, Sie als erfahrener Politiker, haben Sie den Eindruck, dass diese Botschaft in Straßburg tatsächlich auf fruchtbaren Boden, auf offene Ohren fallen wird?
Dessen bin ich mir ganz sicher. Wenn Sie sich die Entschließung und Resolution des Europäischen Parlaments anschauen, werden Sie sehen, dass wir dieses Thema soziale Gerechtigkeit, das Thema der Massenarbeitslosigkeit, vor allen Dingen von jungen Menschen, als eine Bedrohung für den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft ja häufig thematisieren. Das Europäische Parlament ist das Parlament, in dem die Bankenunion beschlossen worden ist. Ich nehme das nur mal als kleines Beispiel. Das heißt, die Aufsicht über Banken zur Verhinderung dieses hemmungslosen Spekulationskapitalismus, die Begrenzung von Bankerboni, das ist im Europäischen Parlament beschlossen worden. Dass Sie sehen, dass die, und zwar quer über alle Fraktionsgrenzen hinweg, gibt es schon den Willen, diesen aus den Fugen geratenen Spekulationskapitalismus, unter dem wir ja teilweise leiden, unter dem vor allen Dingen die mittleren und kleinen Unternehmen, die nebenbei bemerkt das Rückgrat unserer Wirtschaften sind, am meisten leiden, um das zu zähmen und das in den Griff zu kriegen, gibt es eigentlich eine parteienübergreifende Meinung, dass das notwendig ist. Insofern sind diese Botschaften ja nicht nur für das Europaparlament wichtig. Sie finden im Europaparlament sicher eine große Resonanz, aber sie sind wichtig für unsere Gesellschaften insgesamt.
Wie wird das wohl aufgenommen werden, dass der Papst aus einem anderen Kontinent stammt?
Ich wünschte mir, es hätten mehr Europäer diesen Blick auf Europa, den dieser lateinamerikanische Papst hat. Papst Franziskus ist, so wie ich ihn verstehe, jemand, der in Europa und im Zusammenschluss der Völker nicht nur friedenspolitisch, das sowieso, aber auch als ein Instrument in der multipolaren Welt, in der wir leben, eine große Chance sieht. Und ich wünschte mir, es gibt mehr Europäer, die diese Meinung teilen.
Deutlichste Worte hat der Papst bisher mit Blick auf Europa bei dem Thema Flüchtlinge und Migration gefunden. Nun ist es ja so, dass wir jetzt gerade sehen, dass Europa, was den Flüchtlingsschutz, die Lebensrettung betrifft, eher zurückrudert. Gerade in diesen Tagen wird das Programm Mare Nostrum abgelöst von dem Programm Triton, das Grenzsicherung vorsieht und weniger Lebensschutz. Man bekommt den Eindruck, dass Europa, wenn es um die Sorge um die eigenen Grenzen geht, auch um Lebensrettung, das nicht als eine gemeinsame Aufgabe versteht.
Ja, der Eindruck ist richtig. Und ich gehöre zu denjenigen, die das am meisten kritisieren. Ich war vor wenigen Tagen in Lampedusa. Ich habe mir das vor Ort angeschaut. Ich habe übrigens auch gesehen, was die Soldaten der italienischen Marine im Rahmen der Mare Nostrum-Operation leisten. Das will ich mal ausdrücklich hier unterstreichen. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich so viel humane Zuwendung von Soldaten erlebe, wie ich das von den Offizieren und Mannschaften der italienischen Marine da gesehen habe, auch der Carabinieri oder der Guardia di Finanza, die diese Operationen betreiben. Die Europäer, alle Mitgliedstaaten, nicht nur die Institutionen, auch die Mitgliedstaaten, müssen sich darüber im Klaren sein. Wir müssen nüchtern sehen, dass die Auflösung ganzer Staaten in unserer unmittelbaren Nachbarschaft dazu führt, dass wir mit diesen Problemen konfrontiert sind und dass wir sie in den Griff bekommen müssen. Wir können nicht in dem Zynismus weiterleben, dass die Menschen auf hoher See sterben. Wir betrauern das und gehen dann zur Tagesordnung über. Wir brauchen eine Kombination aus humanitärer Hilfe, aber übrigens auch humanitärer Hilfe in den Ländern. Wir brauchen auch eine Fluchtursachenbekämpfung, die diesen Namen verdient. Also ganz klar, Europa wird in seiner Flüchtlingspolitik deutlich verändern müssen, deutliche Veränderungen herbeiführen müssen.
Warum tut sich die Europäische Union so schwer, legale Wege für Schutzsuchende nach Europa zu verbessern, zu verbreitern? Wäre es nicht an der Zeit, das Dublin-Verfahren grundlegend zu reformieren?
Die Europäische Union ist in diesem Fall, das muss ich noch mal sagen, nicht die handelnde Ebene. Es wird zwar immer gesagt, die Europäische Union, aber seien wir noch mal ganz ehrlich, der Flüchtlingsbereich liegt in den Händen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Deshalb bevorzuge ich, die Antwort präzise zu fassen. Sie haben recht. Die Mitgliedstaaten, die unter dem Dach der Europäischen Union als souveräne Staaten handeln, müssen eine andere Flüchtlingspolitik entwickeln. Was ich nicht länger akzeptiere, auch als Präsident einer europäischen Institution, ist, dass die Mitgliedstaaten der EU schon bei der Aufteilung von Flüchtlingskontingenten sich nicht einigen können, aber es in der Öffentlichkeit heißt, die EU. Nein, es sind ihre Mitglieder, die nicht zu gemeinsamen Ergebnissen kommen. 50% war die letzte Statistik, die ich gesehen habe, aller Flüchtlinge gehen in drei Staaten, nach Deutschland, Frankreich und Schweden. Wir haben aber 28 Mitgliedstaaten. Es ist auch völlig klar, wenn Sie in einem Land von, sagen wir mal, 60 Millionen Einwohnern wie Frankreich 200.000 Flüchtlinge haben, ich greife jetzt einfach mal eine Zahl, dann ist das etwas anderes, als wenn Sie 200.000 Flüchtlinge verteilen auf 507 Millionen Menschen in 28 Staaten. Das ist auch für die einzelnen Kommunen, für die einzelnen Regionen viel leichter zu managen. Und deshalb, die Dublin-Konvention wird ganz sicher nicht ausreichen, unsere Flüchtlingsproblematik, die Migrationsprobleme zu bewältigen.
Aber dieses Dilemma besteht ja, dass man im Grunde kein Druckmittel hat, eben auch um eine konstruktive Einigung zu erzwingen.
Eine Frage, die Sie sicher nicht nur mir stellen, wie ich Sie kenne, sondern vor allen Dingen den Innenministern und den Regierungschefs der Mitgliedstaaten. Aber wir haben ja ein Druckmittel. Das Druckmittel ist das, was jeden Tag passiert. Seien wir doch mal nüchtern. Diejenigen, die den Menschen erzählen, man müsse nur die Grenzen dicht machen, dann kämen keine Flüchtlinge mehr, die erzählen den Leuten ja was Falsches. Es wird weiterhin eine Flüchtlingsproblematik geben. Und was wir brauchen, ist ein dreigleisiges Vorgehen. Wir brauchen einen effizienten Schutz für politisch Verfolgte. Wir brauchen einen verbesserten temporären Schutz für Menschen, die nur zeitlich begrenzt Schutz in Europa suchen. Nehmen wir mal ein Beispiel, die syrischen Bürgerkriegsflüchtlinge. Wir hatten in den 80er Jahren libanesische Flüchtlinge. Die sind nach Ende des Bürgerkriegs wieder in den Libanon zurückgegangen, also temporärer Schutz. Und dann braucht Europa simpel ein legales Einwanderungsrecht, so wie es alle anderen großen Einwanderungsregionen der Welt haben. Die USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Lateinamerika. Der Papst zum Beispiel weist immer darauf hin, dass er der Nachkomme italienischer Einwanderer in Argentinien ist. Zu dem legalen Einwanderungssystem gehört allerdings eine Aussage. Das bedeutet nicht, dass alle Menschen nach Europa kommen können. Es können nicht alle in die USA einwandern. Aber man kann beantragen, kommen zu können. Dann kommst du auf eine Anwartschaftsliste und dann hast du eine Chance, nicht die Garantie, aber eine Chance, legal einwandern zu können. Dazu gehört übrigens dann auch eine Verteilung unter den Mitgliedstaaten. Und das ist der beste Weg, der illegalen Menschenschlepperei einen Riegel vorzuschieben.